Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Über Geld spricht man nicht, hierzulande zumindest, aber darüber geschrieben wird doch. Und so heißt ein neues Buch, das aktueller nicht sein könnte, ein Buch, in dem über das Geld schriftlich nachgedacht wird. Heißen tut es, über Geld schreibt man doch, mit Ausrufezeichen. Und dieses Buch, das enthält Aufsätze, das enthält Prosa, Blog-Eintragungen dazu, sogenannte Impulstexte, die dem Ganzen ein Wissensfundament geben. Irgendwo ist das Ganze zwischen Fachartikel, Fiktion und Feuilleton, und gelesen haben dieses vielfältige Buch Marcy Goldberg, Film- und Kulturwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat. Bevor wir zum eigentlichen Buch kommen, noch dies. Man hört eines immer wieder über dieses Land, und ich habe es auch eingangs gesagt, in der Schweiz spricht man nicht über das Geld. Nun, Marcy Goldberg, Sie stammen aus Kanada, und im Allgemeinen sagt man wiederum, in Übersee sei man in finanziellen Dingen viel offener. Wie sehen Sie das? Redet man in der Schweiz tatsächlich ungern über das Geld?
Ja, tatsächlich. Und vor allem über das Geld, das man anderen Menschen schuldet.
Hans Buchmüller?
Ich rede nicht besonders über das Geld, aber nicht, weil ich was zu verbergen habe, eher weil es wichtigere Dinge im Leben gibt für mich. Und wir haben uns aber entschlossen, eine halbe Stunde wirklich übers Geld und übers Reden übers Geld zu sprechen. Und da sind mir dank dieser Textsammlung unter anderem auch ein paar wahnsinnig spannende Gedanken in den Sinn gekommen, und musste ich auch mich selber ein paar Sachen essentiell fragen.
Und was wären das für Sachen? Ist gemein, aber ich frage trotzdem.
Ich setze mich zum Beispiel im Moment damit auseinander, dass ich mich vorzeitig aus dem normalen Arbeitsprozess verabschieden kann. Also Pensionierung heißt das auf gut Deutsch. Mhm. Und in dem Zusammenhang muss ich mich mit Zahlen und mit Geld auseinandersetzen. Und dafür musste ich eine Eingabe machen bei der AHV. Und die mussten mir meine Einkünfte aus den letzten 40 Jahren zusammenstellen. Und das fand ich entwaffnend. Ich hatte eine große Krise, fast eine Depression, wenn mein ganzes finanzielles Leben auf einer A4-Seite präsentiert wird. Ja. Und ich spreche jetzt über Geld, ich sage euch, es sind nicht 4 Millionen, die ich verdient habe. Ja. Und das hat einen Teil meines Grübelns dann zu tun, nämlich wenn ich mir vorstelle, wie verhält sich nicht 4 Millionen verdient in 40 Jahren mit den Bonis, die an Banker ausbezahlt werden. Und ich liebe meinen Beruf, aber ein wichtiger Teil, warum ich diese 30 Jahre lang wirklich meinen Beruf ausgeübt habe, ist, weil ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss oder verdienen durfte, je nachdem. Und das hat mich dann wirklich sehr ins Grübeln gebracht. Wie viel ist ein Mensch wert, der mehr oder weniger Geld verdient? Hat das überhaupt mit Wertigkeit zu tun? Also da sehr philosophische Fragen sind mir dann in den Sinn gekommen.
Aber ist das ein Grübeln oder ist das gleich Wut?
Natürlich möchte ich auch einen Bonus von 20 Millionen, dann hätte ich nämlich überhaupt nichts arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, sondern nur solche schönen Sachen wie hier zum Beispiel den Kulturstammtisch zu machen und ein bisschen mit euch zu plaudern. Aber Wut bringt eigentlich nichts an dem Punkt.
Warum reden wir denn nicht gerne über Geld in diesem Lande? Ist es ein schlechtes Gewissen, weil wir so viel davon haben, eigentlich im internationalen Vergleich, oder weil wir im Gegenteil zu wenig davon haben im Vergleich zu den Nachbarn und uns keine Blöße geben wollen? Oder ist das schlicht und einfach so eine Sozialkonvention in der Schweiz?
Ich denke, einerseits ist das eine kulturelle Frage, dass man hier weniger Preis gibt über sich selber. Und es heißt nicht nur, dass man nicht gern über Geld redet, man redet auch nicht gern über Gesundheit, über Krankwerden, über Sexthemen zum Teil. Also es gibt viele Bereiche, wo die Leute eher zurückhaltend sind. Und das gehört einfach irgendwie historisch gesehen zur Schweizer Kultur, vielleicht auch in Bezug zum Protestantismus in gewissen Teilen. Also das ist vielleicht sicher ein Faktor. Aber ich denke auch, weil man hier in einem relativ wohlhabenden Land ist, gibt es weniger Probleme für viele Leute, oder das liegt weniger, es ist weniger offensichtlich, dass man über gewisse Sachen sprechen sollte. Das ist eine Frage, die auch in dem Buch sehr schön heruntergebrochen wird, in verschiedenen Aufsätzen auch. Es ist eine banale Frage, aber auch eine wichtige: Macht Geld glücklich oder nicht? Redet man, also hat man mehr Probleme, wenn man Geld hat, oder mehr Probleme, wenn man kein Geld hat? Und da gehen die Autoren und Autorinnen auseinander.
Wobei, da ist mir was ganz klar ist in den Sinn gekommen. Also, wer mehr Geld hat, hat vielleicht auch mehr Ferien und kann vielleicht besser essen oder was immer. Und das hat eindeutig was mit dem Glücklichsein zu tun. Also, ich glaube, nur die Leute, die zu viel Geld haben, sagen, kein mehr Geld macht nicht glücklich. Also, ich glaube, genügend Geld, ob viel Geld, also was überhaupt das ist, das müsste man noch in Frage stellen. Aber ich glaube, genügend Geld macht eher glücklich, als kein Geld zu haben. Und da gibt es ja auch in diesem Buch einen Artikel, einen Gedankengang. Überhaupt, ich habe ganz viele Gedankengänge gefunden, die mich sehr spannend dünken und bei denen ich hängen geblieben bin. Und ein Gedankengang, den möchte ich da anfügen, nämlich schon auch im eingehenden 20. Jahrhundert hat eine ganz große Schicht in unserem Land kein Geld oder fast kein Geld oder überhaupt kein Geld gehabt. Und da hat die Absenz des Geldes eine irrsinnig große Wichtigkeit gekriegt. Und ich glaube, die hat sich bei uns im Land vielleicht nicht so sehr, weil die meisten Leute wenigstens genügend Geld haben, um essen und schlafen und wohnen zu können. Aber ich glaube, die Macht des Geldes ist nicht nur die Macht des vielen Geldes, sondern ist vor allem auch die Macht des Kleingeldes im Verhältnis zu den Sachen, die man dann eben nicht haben kann.
Genau, es gibt beides und das sieht man eben im Buch, dass einerseits David Signer eine sehr schöne Erzählung, sehr bösartig geschrieben hat, der beste Weg, jemandem das Leben kaputt zu machen, ist ihm plötzlich sehr viel Geld zu schenken und schauen, wie er in die Krise kommt. Aber andererseits gibt es Texte zum Beispiel von Milena Moser oder von Sibylle Berg, die dann auch schildern, was es dann bedeutet für Leute, die weniger Geld haben oder der vor allem im Text von Sibylle Berg, wo sie sehr klar das gegeneinander ausspielt. Was erlauben sich alles reiche Leute oder wie werden sie geschützt auch durch die Gesetze und in anderen Bereichen, wo es wirklich unfair ist. Und wenn jemand kein Geld hat und einen Unfall hat zum Beispiel, dann ist das schlimm.
Ich möchte noch ganz schnell, bevor wir zu den Gedankengängen kommen, die da angestoßen werden durch dieses Buch, noch eine letzte Frage zu dem Thema, warum man in der Schweiz nicht so über Geld redet. Hat das nicht auch gerade in aktuellen Zeiten auch damit zu tun, dass das einfach unglaublich kompliziert ist?
Ich glaube, das Geld ist ganz einfach. Man hat es oder man hat es nicht. Und wenn man es hat, dann kann man es ausgeben. So kompliziert ist es nicht. Aber ich glaube, was jetzt da in dieser Eurozone passiert und was mit diesen Ländern passiert, das ist sowas von kompliziert. Aber ich glaube, auch das, was auf der Börse passiert, ist sowas von kompliziert, dass ich vermute, niemand draus kommt. Also ich glaube, die Wirtschaft, die hat heute eine Art Funktion wie im Mittelalter. Die Unwetter, man kriegt Angst und man bedeckt sich und weiß nicht, was man damit anfangen soll. Also ich glaube kaum, dass jemand da wirklich durchblickt.
Aber jetzt nur ganz kurz, um auf die Frage zurückzukommen, warum man hier nicht über Geld spricht. Eigentlich spricht man hier die ganze Zeit über Geld, aber nicht über das eigene Geld im Zusammenhang mit dem eigenen Leben. Oder in den Nachrichten geht es fast nur um Geld. Und es geht um Krankenkassenprämien und es geht um Börsensachen und es geht um Firmen, die Milliarden verdienen und trotzdem Leute entlassen. Und all diese Themen, hat die Regierung Geld, wofür wird das Geld ausgegeben, bekommt der Film einen größeren Filmkredit. All diese Sachen, man redet ununterbrochen über Geld. Aber wo man ungern darüber spricht, ist, wenn es um das eigene Geld geht, um eigene Probleme. Die Leute sagen ungern, dass sie Geld brauchen. Sie sagen offenbar auch ungern, dass sie viel Geld haben. Ich erlebe das auch im Freundeskreis, dass Leute sich jahrelang beklagen, dass sie kein Geld haben, um dann plötzlich ein Haus zu kaufen, zum Beispiel. Und ich denke, das ist so eher typisch für die Art und Weise, wie man hier darüber redet. Während in Kanada und vor allem in den Kreisen, in denen ich aufgewachsen bin, also eher Mittelschicht und nicht Leute aus dem angelsächsischen irgendwie Herrscherkreisen, die Leute sind immer stolz auf sich selber, wenn sie zum Beispiel gejagt haben und sagen sehr gern, wie wenig sie für etwas bezahlt haben.
Ein Schnäppchen.
Das zeigt, Schnäppchen, genau. Ja. So, danke, Schnäppchen. Die Leute brüsten sich damit, dass sie ein Schnäppchen gefunden haben, weil sie stolz darauf sind, dass sie gute Shoppers sind und sagen, hey, wenn du sagst, ja, schöne Weste, dann heißt es, ja, weißt du, wie wenig ich dafür bezahlt habe? Und man ist stolz darauf. Und solche Gespräche, man kann sich das hier viel weniger gut vorstellen.
Ich habe einfach ein bisschen Mühe mit der Verallgemeinerung, weil das, was du jetzt von Kanada erzählst, kann ich eigentlich eins zu eins von Zürich erzählen, in der Stadt ich aufgewachsen bin. Also ich glaube, es kommt sehr darauf an, in welchem sozialen Umfeld man sich bewegt, respektive mit welchen Freunden oder Freundinnen man zusammen ist. Also ich kann auch nicht für die Schweizerin oder den Schweizer per se sprechen, ob man jetzt gerne über Geld spricht. Ich weiß einfach, Erik, das gehört zum Klischee dieses Landes und es gehört ebenfalls zum Klischee der Vereinigten Staaten von Nordamerika, dass man da zum Beispiel wahnsinnig viel über Geld spricht. Und da hat ja in dem Buch Buch Milena Moser ein Beispiel gebracht, dass eigentlich nicht, wie soll ich sagen, nicht eine offene Auseinandersetzung mit Geld ist, sondern einfach nur Dummheit. Und ich möchte eigentlich da was zitieren aus dem Text von Milena, nämlich da heißt's, es gibt ein Rezept ihrer amerikanischen Freundin, was man gegen Schulden machen kann. Und sie sagt, du brauchst einfach ein paar neue Kreditkarten, die sind ja die ersten 3 Monate gebührenfrei und mit denen bezahlst du dann die Rechnungen deiner alten Kreditkarten ab und dann einfach immer so weiter.
Also das Rezept gegen Schulden ist quasi noch mehr Schulden machen.
Ja, und dass das dann gehandelt wird, so quasi, dass die Amerikaner gerne und viel über Geld sprechen. Also ich konnte das nicht mehr ausstehen. Die einige Male, die ich immer wieder in den Vereinigten Staaten war, dieses How much do you make? Das hat eigentlich viel mehr damit zu tun, mit meiner ist größer als deiner und weniger erzähl mir was Wichtiges von dir.
Nun gut, die Grundbehauptung des Buches ist ja, über Geld schreibt man doch, dass man nämlich darüber nicht redet, aber doch schreibt. Jetzt lassen Sie mich mal fragen über den Inhalt dieses Buches. Was ist Ihnen da besonders aufgefallen und dieser Vielzahl von verschiedenen Artikeln zum Thema Geld? Marcy Goldberg.
Also da muss man sagen, im Buch gibt es verschiedene Sorten von Texten. Es gibt einerseits eher so Creative Writing, ein bisschen so Erzählungen, fiktionale Texte. Und es gibt auch kurze wissenschaftliche Texte, wo erklärt wird, wie Geld funktioniert oder auch mit historischen Rückblicken. Und ich muss sagen, dass obwohl mir die Fiction-Texte zum Teil gut gefallen haben, zum Teil fand ich sie doch sehr, ein bisschen zu sehr im Fabelmäßigen, wie sagt man das? Also die sind zu sehr wie Parabeln ausgekommen oder sehr oberflächliche Anekdoten. Und ich habe die seriösen, in Anführungszeichen, Texte sehr genossen, im Gegensatz zu den anderen. Und mir hat vor allem der Text von Hans-Christoph Binswanger gefallen, wo er über die Geschichte des Geldes spricht, Geld als Objekt, also in der Zeit, als man Geld tatsächlich aus Silber und Gold gemacht hat. Und dann der Wandel zu den Papiernoten und am Schluss das elektronische Geld. Und diese Abstraktionsebene, die Symbolik und gleichzeitig auch das Sinnliche vom Geld, das ist alles sehr schön in diesem Text zur Geltung gekommen. Also ich musste auch denken an diese alten Bösewichten im Film, die in ihrem Geld gebadet haben.
Der Onkel Dagobert Duck.
Ja, unter anderem zum Beispiel. Oder auch schon in der Stummfilmzeit der Filme Greed von Erich von Stroheim, die Frau, die ins Bett geht mit ihrem Geld und so. Und das könnte man, also wenn wir nur noch E-Banking haben, dann wird das nicht mehr möglich sein.
Ich fand in diesem Artikel zum Beispiel, Marci, was ganz Schönes, da habe ich was gelernt, nämlich dass ein Gramm Gold ursprünglich 13 1/3 Gramm Silber wert war. Mhm. Und das hat was mit dem Verhältnis der Umlaufzeiten von Sonne und Mond zu tun. Das sind nämlich 1:13 1/3 und man das Gold der Sonne und das Silber dem Mond zugeordnet hat. Das fand ich einfach, das habe ich neu gelernt, das fand ich wunderbar. Und im Gegensatz dazu, also in der Verbindung jetzt zu dem Text von Binswanger, und da finde ich, haben die Herausgeber einen guten Job gemacht, gibt es zum Beispiel diesen Text von Isolde Schad. Sie beschreibt quasi, was sie für eine Beziehung hat zu Sophie Teuber-Alp und was sie mit ihr erlebt, die Sophie Teuber-Alp, die auf unserer 50-Franken-Note ist. Also eigentlich ein sehr literarischer Text, der aber sich sehr genau mit Geld auseinandersetzt, aber eben auch mit einer Person, die auf dem Geldschein ist. Also solche Verbindungen, die fand ich sehr, sehr schön in diesem Buch.
Die ganze Komplexität, die kommt auch dort zum Ausdruck. Ein Blog-Eintrag des Rechts- und Wirtschaftskundelehrers Martin Ekidius. Und da drin steht, Geld ist nichts. Und zwar geht es da unter anderem darum, dass jeder Papierschein, den wir haben, wo irgendwie 50 oder 100 oder 20 oder 10 Schweizer Franken draufsteht, 30 Rappen wert ist, egal wie groß dann der Wert der Note. Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser heutiges Thema ist das Buch über Geld. Schreibt man doch. Das ist eine Anthologie mit verschiedenen Texten, erschienen im Zietglocke Verlag. Zu Gast dazu sind Marcy Goldberg und Ernst Buchmüller. Ich möchte noch geschwind eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, hier aufgreifen. Eine wahre Geschichte. Gisela Wittmer erzählt die ehemalige Korrespondentin in England von Schweizer Radio DRS. Und sie erzählt in ihrem kurzen Text über eine Begegnung mit einem Rockmusiker. Es ist das Jahr 1994 und die Band dieses Musikers, KLF, die ist auf dem Zenit des Erfolgs angekommen. und hat wahnsinnig viel Geld gemacht. Und da beschließen die Mitglieder, die Band aufzulösen und das gemachte Geld zu verbrennen. Und das war insgesamt 1 Million Pfund, die die beiden Mitglieder der Band verbrannt haben in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1994. Die Aktion hat 63 Minuten gedauert und dann hatten sie eigentlich kein Geld mehr. Aber der Aufschrei hinterher, der war riesig. War das jetzt eine Kunstaktion, ein Akt der Verrücktheit oder der Verzweiflung oder wie stufen Sie das ein, Ernst Buchmüller?
Ich muss nur sagen, es gibt ein Video dazu und als das Video aufgeführt, was wurde aufgeführt in England jeweils und da wurden sie fast gelüncht von gewissen Leuten im Publikum. Ich finde das großartig, mir gefällt das sehr und es entspricht extrem dem Lebensgefühl der 90er Jahre. Also natürlich ist es blöd. Natürlich hat man ihnen dann auch gesagt, ihr hättet ja an einer guten Organisation spenden können und für hungernde Kinder und was immer. Aber ich finde, sie zeigen, es hat auch was wahnsinnig Dadaistisches an sich, diese Aktion. Und sie zeigen ja mit dieser Aktion das, was sie vorhin, Erik, zitiert haben, ebenfalls aus dem Buch, dass Geld nämlich eigentlich nichts wert ist, dass es eigentlich nur Papier ist. Und natürlich ist es was wert, aber wenn man's dann so ein Häufchen Elend, 1 Million Pfund anguckt, dann ist es einfach nichts mehr.
Heutzutage ist das irgendwie Asche in einem Backstein, wenn man das glauben darf. Also das geht weiter. Die Mitglieder von KLF, die haben nie mehr richtig Geld gemacht hinterher. Und natürlich stellen sich da Fragen. Also Isabel, sie sagt es dann auch, Gisela Widmer, dass sie dem Musiker gesagt hat, es gäbe wahnsinnig viele Fragen in diesem Zusammenhang und er sagt, nein, es gibt zu viele Antworten. Das zeigt doch auch die gesamte Komplexität. Da gibt es eine Anschlussidee. Peter Häglin, Regierungsrat und Finanzdirektor des Kantons Zug, der sagt das nämlich so, Geld ist im Grunde eine Vertrauensfrage. Ohne Vertrauen ist Geld bloß wertloses Papier.
Ja, ich glaube, es geht genau um das. Es ist diese Glaubensfrage. Das kommt in dieser Aktion sehr schön zur Geltung. Wenn man nicht mehr an sein eigenes Geld glaubt oder an die Werte, die dahinter stecken sollten, dann kann man es gleich verbrennen. Und man redet auch von Wertpapieren, oder? Das ganze System ist darauf aufgebaut, dass wir glauben, wenn es dazu kommt, können wir dieses Papier irgendwo eintauschen und etwas dafür bekommen. Und in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert, dann kommen eben die Krisen und unter anderem die Krisen, die wir jetzt gerade erleben in verschiedenen Ländern. Und um den Text von Milena Moser in diesem Zusammenhang ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich denke,
ich habe nicht gesagt, es ist nichts. Also.
Es geht darum, dass sie hat es sehr schön porträtiert, dass eine ganze Gesellschaft auf Pump lebt, mit den Folgen, die wir inzwischen schon kennen. Und damit beendet sie auch ihr Text, zum sagen, sie hat sich eine Zeit lang verunsichert gefühlt als Schweizerin in dieser Gesellschaft, wo alle nur von Kreditkarten leben und hat sich gefragt, ist das nur ein Kartenhäuschen? Und kurz darauf ist die große erste Welle der großen Finanzkrise im 08 gekommen und die, mit den Folgen, die wir kennen und mit allem, dass wir bis heute in den Nachrichten lesen, Griechenland und Italien und so weiter.
Mich würde jetzt im Anschluss noch dieses interessieren. Dieser Aufsatz ist einer der Impulstexte, also mehr so ein wissenschaftliches Teil von Hans-Christoph Binswanger über den Doppelwert des Geldes. Und da wird die Entwicklung gezeigt zu einer Zeit, da Geld noch eine Deckung hatte in Gold oder in Silber und danach plötzlich kamen die Banknoten und da mussten die plötzlich auch nicht mehr gedeckt sein. Und dann dieser Wechsel irgendwohin, dass es elektronisch wird, das Ganze. Und da sind wir jetzt. Und ich habe das Gefühl, ein Teil der Krise ist daher, weil Geld, das können auch Zahlenberge sein auf einem Computerbildschirm.
Ich glaube nicht, dass das Problem ist, sondern ich glaube, es ist das Problem, dass Abmachungen getroffen wurden und man sich nicht an diese Abmachungen hält. Also die Euro-Krise im Moment zum Beispiel. Es gibt die Maastrichter Verträge. Darin steht unter anderem, habe heute früh nachgeschaut, dass für die Verschuldung eines Landes die Mitglieder der Eurozone sich verpflichten müssen, dass ihr Land nicht größer als 60% verschuldet sein darf. Das tönt sehr viel. Ich sage euch Vergleichszahlen, die Schweiz ist 45% verschuldet, Griechenland ist 150% verschuldet.
Aber wie geht so etwas? Entschuldigung.
80% verschuldet.
Wie kann man 150% verschuldet sein?
Offensichtlich rechnen alle Länder damit, dass sie einfach verschuldet sind. Jetzt gibt's noch eine zweite Zahl, die ebenfalls mit den Maastrichter Verträgen abgemacht wurden. Das ist die Zahl des Haushaltdefizites eines Landes. Und da wurde klar festgelegt, alle Mitglieder der EU-Zone, die dürfen nicht mehr als 3% mehr budgetieren, als sie wirklich haben. Und als Papandreou in Griechenland 09 an die Macht kam, sagte man, Griechenland hätte schon ein Defizit von 6% vom Budget. Mhm. Aber Papandreou hat herausgefunden, es waren da schon 15,4%.
Also
wie geht das? Die Leute leben auf Pump. Punkt. Also das, was Milena in ihrem Text geschrieben hat, das passiert auf breitester Ebene in den Ländern in Europa.
Aber ich denke, es geht um etwas noch Grundsätzlicheres. Und zwar in dem Moment, wo man an einen Markt glaubt, dann haben die Sachen keinen Wert in sich mehr. Sie haben nur einen Marktwert, der sich ständig fluktuiert und verändert, je nachdem, was läuft. Ich meine, das ganze Funktionieren der Börse ist eigentlich it's imaginary. Das findet nur in den Köpfen statt. Und wenn Sie sagen, irgendwann diese Zahlen auf dem Bildschirm, die können sich von einer Minute auf die nächste dann auch gelöscht werden. Das passiert in vielen Fällen. Ich denke noch, man redet nicht mehr so gern darüber, weil man bei Griechenland so schön diese Schuld also mit diesen Vorwürfen kommen kann. Aber in Argentinien im 01 ganz viele Leute, die einfach ihren ganzen Bankkonten verloren haben. Das Geld auf dem Konto war nichts mehr wert. Und das hatte mit ihrem eigenen Tun nichts mehr zu tun, sondern mit Regierungspolitik und mit auch geopolitischen Fragen. Das ist das, was gleichzeitig sehr einfach ist, aber auch sehr schwer zu fassen. Einen Moment lang hat man Geld und kann sich Sachen leisten und plötzlich, schwupps, ist dieses Geld weg. Mhm. Wie kann das passieren? Und wenn man noch die Goldmünzen unter dem Bett hätte, die könnte man auch doch nicht essen, wenn es dazu kommen würde. Und das ist, ich denke, das ist eben das Faszinierende am Geld. Man muss auch nur versuchen, Kindern zu erklären, wie das funktioniert. Zum Beispiel, warum ein 50-Rappen-Stück mehr Wert hat als ein 20-Rappen-Stück, obwohl es kleiner ist. Oder dass man lieber einmal 50 Rappen hat als dreimal 10 Rappen, obwohl das drei sind und das andere ist nur eins.
Ja, aber Marci, das hat ja was ich vorhin erwähnt habe, was mit Konventionen zu tun, also und mit Abmachungen. Also man muss sich dann an die Abmachungen halten und sobald man sich nicht mehr daran hält, fällt das ganze System auseinander, oder?
Aber auch ohne Abmachungen, es gibt immer wieder diese Börsengeschäfte, wo der Wert von etwas künstlich in die Höhe getrieben wird oder künstlich heruntergebracht wird. Und das hat nicht mehr mit Abmachungen zu tun. Das ist dieser Marktsystem, wo man davon ausgeht, dass die Sachen an und für sich keinen Wert haben, sondern das ist alles Nachfrage und
Angebot und Nachfrage.
Und da merkt man auch, wie grundsätzlich unstabil dieses System auch sein kann.
Wenn Sie nichts dagegen haben, zum Schluss des Kulturstammtisches möchte ich nochmal auf so einen persönlichen Aspekt zurückkommen, der im Buch auch behandelt wird. Hier in diesem Buch über Geld schreibt man doch von Max Frisch, weiß man nämlich, dass er gerne noch etwas geschrieben hätte, aber dann nicht mehr dazu kam, nämlich eine finanzielle Autobiografie. Und vielleicht hilft uns da der Aussatz von Roman Bucherlich von der NZZ weiter. Dieser trägt eine Volksweisheit im Titel, da heißt es, geben ist seliger als nehmen. Und darin taucht auch dieser Max Frisch auf und da geht es darum, wie Finanzen eigentlich auch zu zwischenmenschlichen Problemen führen können. Ganz einfach, auf einer persönlichen Ebene.
Also ich finde diesen Aufsatz von Roman Bucherli ziemlich gut, weil er mir eben vor Augen führt, was wirklich nicht einfach ist, aber was eigentlich das Leben extrem vereinfachen würde. Wenn nämlich jemand viel Geld hat und das verschenkt, dann ist das eine Sache. Aber dass jemand, der wenig Geld hat, das Geld geschenkt gekriegt und das wirklich auch annehmen kann, ohne Wenn und Aber. Und Buchli erzählt ja dann in dieser Geschichte, dass es eben nicht so ist. Also Frisch wurde von Konings unterstützt und hatte dann immer ein ziemlich großes Problem mit Konings, weil er eben dieses Almosen von ihm angenommen hat. Und andersrum hat dann Frisch Nison unterstützt. Und Nison hatte dann wieder ein ziemlich großes Problem mit dem Übervater Frisch, der ihm ja Geld gegeben hat. Aber eigentlich, wenn wir das könnten, also Marci, Sie wären Multimillionärin. Ich sitze neben Ihnen und Sie sagen mir, willst du noch eine halbe Million? Und ich sage, ja, gerne. Komm, wir gehen zuerst mal essen miteinander. Wenn ich das einfach so könnte, wäre doch das toll.
Und wie groß ist die Chance, dass Sie das einfach so können?
Ja, ich denke, das ist eben die Frage, ob es so toll wäre, wie wir uns das vorstellen. Damit setzen sich die Autoren und Autorinnen auseinander. Und übrigens, Frisch hat auch in Montag sehr offen darüber gesprochen, sein Verhältnis zu Geld, neben seinen Förderern in seinen jungen Jahren, wo er nachher die Schuldgefühle hatte. Aber er war offenbar auch er hat sein Reichtum auch genossen, dass er wohlhabend war. Wirklich reich war er auch nicht. Er hat das offenbar sehr genossen. Und es gibt nicht in diesem Band, aber sonst einen schönen Essay von Peter von Matt, wo er beschreibt, wie man Max Frisch besucht hat. Und Frisch hat sehr gern so seine tollen Autos gezeigt und seine tolle Stereoanlage und er ist gern essen gegangen. Und er hat das öffentlich auch genossen, was damals nicht so gut angekommen ist und wahrscheinlich auch heute ein bisschen, je nachdem, suspekt erscheint.
Aber geschenktes Geld annehmen, das fände ich eigentlich ein Ziel.
Also ich denke, wir könnten am Schluss der Sendung unsere Kontonummern angeben. Vielleicht gibt es einen anonymen Spender, der uns dieses Geschenk macht. Dann können wir herausfinden, wie es uns nachher geht.
Und zuerst lernen wir noch, wie man dem geschenkten Gaul einfach ohne Probleme annimmt. Noch ganz zum Schluss noch die Frage, über Geld schreibt man doch diese Anthologie. Lohnt es sich denn, dieses Buch zu kaufen?
Ich denke, als Weihnachtsgeschenk ist das eine gute Sache.
Und mir hat es einfach ein paar sehr, sehr interessante Gedanken gegeben, die ich weiterverfolgen will.
Über Geld schreibt man doch, eine Anthologie herausgekommen beim Ziegglocker Verlag mit ganz vielen Aufsätzen drin. Alles zum Thema Geld. Das war das heutige Thema im Kulturstammtisch. Zu Gast waren Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin und Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat. Mein Name ist Erik Fackung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.